Ich habe mit mehr Männern geredet in meinem ganzen Leben, die vergewaltigt haben, als mit Männern, die nicht vergewaltigt haben.
Recht interessant live. Die Salongespräche. Von und mit Stefanie Bayrich. Herzlich willkommen zu Recht interessant live. Die Salongespräche mit Nahla Saimeh. Ich begrüße euch alle ganz herzlich zu unserer dritten Runde in den Salongesprächen und hätte diese Episode wie normalerweise üblich so einen fancy Titel gebraucht, würde ich denken, Nahla hätte wahrscheinlich sowas ausgesucht wie Ich lebe von Mord, Raub und Vergewaltigung oder vielleicht auch Ich beschäftige mich beruflich mit den 7 Todsünden. Ich hätte wahrscheinlich sowas ausgesucht wie Psychopathen erkennst du nicht. Brauchen wir aber nicht, weil wir sind bei den Salongesprächen. Und wir alle lieben True Crime. Wir verschlingen Bücher, Podcasts, Serien. Wir gruseln uns gern, haben so eine gewisse Faszination, so eine morbide Faszination für das Böse. Witzigerweise, wenn wir aber morgens die Tageszeitung aufschlagen und lesen dann Meldungen zu Verbrechen, da schwingen wir uns sehr, sehr gern zum Richter und Henker auf. Und ich finde das eine sehr interessante Frage. Warum gruseln wir uns super gerne in unserer Freizeit und ja, werden sonst zum moralischen Amateurrichter? Letztlich liegt beiden ja dasselbe zugrunde, wie der Name schon sagt, nämlich eine echte Geschichte. Nur einmal lesen wir sie in Buchform und haben Freude dran. Einmal nehmen wir es in den Nachrichten zur Kenntnis. Und diese Frage, warum ist dieser Unterschied vorhanden, die beschäftigt mich und mich beschäftigt auch, was ist eigentlich das Böse? Gibt es überhaupt das Böse? Und deswegen habe ich Nahla heute hier, die hat nämlich Antworten auf diese Fragen. Und Fragen ist ein gutes Stichwort. Denkt wieder dran, nutzt das aus und stellt Nahla eure Fragen. Ich werde sie nachher aufgreifen. Noch ein paar Takte zu dir, Nahla. Du bist Autorin mehrerer Bücher im True Crime Format und eine Expertin für eben das, was wir das Böse nennen. Du führst Gespräche mit Mördern, Kindesmisshandlern, Sexualstraftätern. Das ist seit 24 Jahren dein beruflicher Alltag. Du bist spezialisiert auf forensische Psychiatrie, hast 2 Hochsicherheitskliniken geleitet und letztlich ist es deine Aufgabe als Sachverständige mit Sachlichkeit und Unparteilichkeit auf Verbrechen zu blicken, die uns empören oder menschlich schockieren. Und ich freue mich wahnsinnig, dass du heute hier bist und Zeit hast, ein wenig mit mir zu plaudern.
Vielen Dank für die Einladung.
Und ich erzähle euch vorneweg so gerne mal ganz kurz, woher ich Nahla kenne. Wenn Alex Stevens, der war ja auch schon recht oft im Podcast, irgendeinen Auftritt, irgendeine Show in Berlin hat, dann schreibt er mir immer und fragt, ja Steffi, willst du auf die Gästeliste, magst vorbeigucken? Hab ich gemacht, auch im letzten Jahr bei den Crime Days in Berlin. Und ich habe so ziemlich jeden Vortrag, den man hören konnte, habe ich mir reingezogen. Und ein Podium war unter anderem besetzt mit Nahla. Und sie hat da aus ihrem beruflichen Alltag berichtet und unter anderem von der Begutachtung, ich sage ja, ich nehme mich nicht aus bei True Crime, von einem Kannibalen. Und ich bin in der Materie kompletter Laie und ich fand es extrem faszinierend, wie sie es geschafft hat, mit ihm ins Gespräch zu kommen. Denn für jede Begutachtung ist eine Gesprächsbasis Voraussetzung und den hat sie mit Humor geknackt. Und vielleicht haben wir ganz am Ende noch Zeit, darüber zu sprechen. Vielleicht auch nicht. Und das war der krasseste Cliffhanger, den ich je platziert habe für eine spätere Folge. Wir werden es sehen. Nahla, was ich gern gleich zu Beginn mit dir besprechen möchte, ist, dass ich erstaunlicherweise sehr große Parallelen sehe zwischen deinem Beruf und dem Anwaltsberuf. Anwälten, gerade Strafverteidigern, wird häufig vorgeworfen, dass sie ja Mörder verteidigen, Vergewaltiger verteidigen. In jüngster Zeit kommt noch der Vorwurf dazu, ach, verteidigt Menschen mit Migrationshintergrund. Und ich weiß, dass das bei dir ähnlich ist. Du bekommst da auch viel Vorwürfe dahingehend, dass du schuld seist, dass jemand eine zu niedrige Strafe bekommen hat, obwohl du ja weder verteidigst noch urteilst.
Ja, ich will zunächst mal sagen, dass meine Tätigkeit so ziemlich das absolute Gegenteil ist von einem Rechtsanwalt. Weil der Anwalt ist professionell parteiisch. Er muss parteiisch sein für seinen Mandanten, für seine Mandantin. Und als Sachverständige kenne ich keine Verwandten. Ja, als Sachverständige bin ich vollkommen unabhängig und habe gar keiner Partei in irgendeiner Weise anzuhängen. Das ist für mich auch der große Reiz. Das entspricht mir sehr stark, auch, glaube ich, persönlich. Das heißt, ich könnte nie Rechtsanwalt sein. Ich würde es auch nicht sein wollen. Sondern für mich ist der Reiz des Betrachtens und Beschreibens in einem rechtsstaatlichen Zusammenhang. Aber ich bin wirklich komplett das Gegenteil von dem, was ein Anwalt tut. Aber wo wir in einem gemeinsamen Boot sitzen, ist, dass mittlerweile, und das ist ein neues Phänomen, ich mache das 24 Jahre lang und es ist jetzt seit einem Jahr das Phänomen, dass ich in der Öffentlichkeit durchaus kritisiert werde dafür, ich sei parteiisch und ich würde Straftäter, Vergewaltiger in Schutz nehmen, verteidigen. Also das ist eine profunde Unkenntnis der Rolle, die ein Sachverständiger bei Gericht hat, und das ist eine profunde Unkenntnis über unser Rechtssystem. Das ist also relativ neu, weil Menschen offensichtlich zunehmend weniger unterscheiden können zwischen einer Sachinformation und ihrer eigenen Emotion und ihrer Bewertung. Und was mir ganz wichtig ist, deswegen mache ich überhaupt keine Interviews mehr, ohne nicht eine Sache vorab zu sagen. Erklären heißt für mich nichts anderes als eine ganz trockene fachwissenschaftliche Kontextualisierung. Nichts anderes. Ich entschuldige nicht, ich rechtfertige nicht. Wer eine Entschuldigung braucht, muss woanders klingeln. Wer eine Rechtfertigung braucht, muss woanders klingeln. Interessiert mich überhaupt nicht. Sondern ich befasse mich mit dem Phänomen menschlichen destruktiven Handelns und gucke, was dieses destruktive Handeln, was ein Bestandteil des Straftatenkataloges, des StGB ist. Nur in dem Fall befasse ich mich ja mit dem Bösen, also mit einem Bösen, was nicht im StGB gelistet ist, befasse ich mich gar nicht. Was das zu tun hat mit dieser individuellen Person und welche rechtsstaatlichen Fragen von der Justiz dann gestellt werden, dass ich das sozusagen beantworte. Das heißt, ich bin in der Schnittmenge tätig zwischen Justiz, zweispuriges Strafrecht und der forensischen Psychiatrie. Und das ist meine Aufgabe.
Und ich glaube, du hast heute Abend das große Vergnügen, mal vor einem Publikum zu sprechen, das just diesen Disclaimer nicht braucht.
Genau.
Weil wir das alle wissen. Ich finde es, mich hat es aber sehr bewegt, eben zu lesen. Ich habe ja alle deine Bücher gelesen. Ich habe sie verschlungen. Und das hat mich sehr bewegt, dass du letzten Endes genau mit denselben Vorwürfen konfrontiert wirst wie wir. Und ich habe auch so ein bisschen verfolgt, was du in den sozialen Medien einstecken musst. Das ist unfassbar. Dass auch dieses Phänomen teilen wir, das Leid teilen wir. Bei uns war es in diesem Jahr so eine richtige Hasswelle, die über Migrationsrechtler hergeschwappt ist. Ausgehend Hashtag Solingen, da betraf es ursprünglich nur eine Dresdner Kollegin. Und dann wurden daraus auf einmal alle Migrationsrechtler. Und ich habe gesehen, dass du dir da auch einiges anhören musst. So, ja, in dem Sinne, ach, mit dem arabischen Namen natürlich nimmt sie vor allem Menschen oder Straftäter mit Migrationshintergrund in Schuss. Fun Fact dazu, Deutsche, geboren in Münster, aufgewachsen in Münster. Aber hast du das Gefühl, das hat auch in den letzten Jahren vielleicht nochmal massiv zugenommen?
Das ist für mich ein neues Phänomen. Also ich habe auch diesen Intro, das ist mir völlig klar, dass die Zuhörer das nicht brauchen. Aber es ist ja ein Podcast, der auch von anderen Menschen gehört wird. Und deswegen sage ich natürlich diese Dinge gar nicht für Sie und euch, sondern die sage ich für die Zuhörer da draußen, die nicht Juristen sind. Das ist ein Phänomen, das, ich glaube, relativ neu ist, was mit der Verbreitung der sozialen Medien eine große Rolle spielt. Und dass wir einen Shift in der Gesellschaft haben zu anderen normativen Schwerpunkten und dass auch in bildungsbürgerlichen Kreisen, ich habe ja auch persönliche Mails bekommen von Menschen, die durchaus einen qualifizierten Beruf haben und die auch ordentliche Mails schreiben können, dass sie nicht mehr in der Lage sind, Sachinformationen von Emotionen und von Kommentar zu trennen. Und der Aufhänger war bei mir ein Spiegel-Interview zum Thema Gruppenvergewaltigung. Ich befasse mich ja sehr viel mit Sexualstraftaten und habe ein staubtrockenes Hintergrundinterview gegeben. Also wirklich ganz sachlich. Wirklich, ne, muss man was zu trinken, damit man nicht hustet, weil es so trocken ist. Und Das ist natürlich ein Aufregerthema, habe ich auch volles Verständnis für. Abgesehen davon, dass meine Profession nicht ist, Verständnis zu haben. Aber ich kann das nachvollziehen, dass die Leute das ärgerlich machen. Was dann passiert ist aber, dass sie ihren eigenen Ärger über den Text legen und damit eine Verzerrung sozusagen produzieren. Und dann springen bestimmte Nachrichtenportale auf und die arbeiten echt mit Fake News. Also die arbeiten wirklich mit they are eating the cats, they are eating the dogs. Und dann wird so eine rechtsradikale Gemengelage draus, was ziemlich putzig ist, weil in diesem Interview wurde ich tatsächlich gefragt, was hat Gruppenvergewaltigung mit Migration zu tun? Das ist ja so eine Fettnapf-Frage. Ich zähle mich auch zu den Leuten, die für kein kontroverses Thema fies ist. Und ich sag auch gerne mal Dinge, wo ich schon von vornherein weiß, dass das andere Leute ärgert. Das stört mich gar nicht. Und ich habe deswegen gesagt, das hat schon was mit Migration zu tun, aber mit einer speziellen Form von Migration, nämlich mit dieser ungeordneten Migration. Wenn Leute ohne kulturelle Kenntnis, ohne kulturellen Hintergrund, mit einem biografischen Bruch, ohne soziale Kontrolle, in einer kompletten sozusagen Entwurzelung in ein Land kommen und dann im Grunde gar nichts haben, und das meine ich gar nicht im Sinne von die armen Opfer, auch das ist überhaupt gar nicht mein Thema, also die Opfer, die kommen als sozusagen Entwurzeltes, überhaupt nicht mein Thema, bin vollkommen mitleidlos, sondern rein deskriptiv zu sagen, wenn jemand in einer solchen Lebenssituation ist und gar nichts mehr hat, dann bleibt ihm im Zweifelsfalle nur noch sein Geschlecht als Identität. Und ich rede ja nun wirklich mit vielen Vergewaltigern. Also ich habe mit mehr Männern geredet in meinem ganzen Leben, die vergewaltigt haben, als mit Männern, die nicht vergewaltigt haben. Insofern glaube ich, weiß ich, wovon ich rede. Und ein ganz großes Thema ist fragile männliche Identität bei Sexualstraftätern. So. Und wenn die jetzt noch in einem Rudel sind und haben alle das gleiche Problem, dann gibt es eine Gruppendynamik, die ist hochgefährlich. So, und das habe ich in knappe Worte gepackt und habe gedacht, okay, jetzt kriegst du wahrscheinlich von links außen wirst du gebasht. Aber es passierte fast das Gegenteil. Also die Linken haben sich natürlich auch aufgeregt, aber die waren in der Minderzahl. Sondern das Ganze wurde gedreht in eine Rechtsaußenecke, weil die gesagt haben, boah, die verteidigt die Vergewaltigung deutscher Mädchen und Frauen durch Migranten, durch muslimische Täter. Na, das ist ja auch so eine Muslima. Und so wurde sozusagen ein Shitstorm losgetreten. Und der ging weltweit rum. Ich habe allerdings dann auch böse Nachrichten bekommen von offensichtlich arabischen Männern, wo ich auch so dachte, so, hey Jungs, ich habe euch doch gar nicht gemeint.
Ja? War hinten alles drin?
Also jeder fühlte sich sofort angesprochen. Und das ist schon, also da merkt man natürlich, und das war jetzt ein kleiner Ausschnitt, aber da merkt man natürlich, was unsere Politiker aushalten, was Journalisten aushalten, was viele Kreise der Gesellschaft aushalten und wozu das führt, wenn Menschen das differenzierte Denken und auch das kritische Lesen verlernen, ja, vorausgesetzt, sie haben es überhaupt mal gelernt. Und das finde ich wirklich spannend und das finde ich in der Tat ist eine Facette des Bösen in der Gesellschaft, die vielleicht noch viel zu sehr unterbewertet ist.
Ich finde, da habt ihr aber gerade schon einen schönen Ausblick auf das gehabt, was der Job von Nachla ist, nämlich ganz nüchtern und sachlich Dinge beschreiben, auch wenn man dabei vielleicht als Außenstehender erstmal so ein kurzes Stirnrunzeln hat. Ich finde es aber sehr bemerkenswert und sehr interessant. Und letztlich sind wir da im Thema mittendrin. Was ist das Böse? Wo fängt das Böse an? Und fängt das Böse nicht im Kleinen an? Also wir waren jetzt bei Hasskommentaren auf Social Media. Das ist ja schon relativ hoch, aber der Einsatz beginnt ja vielleicht schon ein bisschen tiefer. Wo siehst du denn bei jedem von uns vielleicht so einen Hauch vom Bösen? Was könnte man da in Erwägung ziehen?
Ach, ich würde es gar nicht personalisieren wollen, sondern ich würde sagen, dass das Übel fängt damit an, wenn ich den anderen nicht mehr in seinem Menschsein erkenne. Und das ist nämlich die andere Facette, dass auf der einen Seite bin ich ja sehr sachlich und sehr neutral und verfolge keinerlei Intention mit meinem Gutachten. Also vulgo, mein Ergebnis meines Gutachtens ist mir egal und hat mir auch egal zu sein, sonst wäre ich ja intentional tätig. Aber was ich schon versuche, wo ich mich schon drum bemühe, ist, den Menschen als Menschen zu erfassen und ihn möglichst als Menschen zu sehen. Deswegen kläre ich auch immer meine Gutachtenprobanden auf. Die werden natürlich aufgeklärt, das Gespräch ist freiwillig, ich unterliege nicht der ärztlichen Schweigepflicht, tralala, das kennen Sie alles. Aber ich sage immer, so ein Gutachten soll sein wie ein Maßanzug. Also ich möchte jemandem sozusagen ein Gutachten auf den Leib schneidern mit einer möglichst guten Passform. Und jetzt kann derjenige mitwirken Oder er kann mir irgendeinen Scheiß erzählen. Das ist ungefähr so, wie wenn ich beim Schneider den Bauch einziehe und eine ganz schlanke Taille mache, wenn der Hosenbund abgemessen wird. Wenn ich mich dann wieder gehen lasse, passt nachher die Hose nicht. Und das verstehen auch die meisten Leute, wo das Problem dann ist. Und insofern ist das für mich schon ein Anspruch, den Menschen, egal was er gemacht hat, immer in seinem Menschsein, auch in dem Potenzial des Scheiterns zu begegnen und ihn da auch zu sehen. Und ein Grundphänomen des Bösen in der Gesellschaft zumindest, denke ich, ist im dämonisierenden Denken und in der Dehumanisierung. Also die Dehumanisierung ist gewissermaßen für mich das Basispotenzial für jegliche Form von Gewalttätigkeit. Das kann im Kleinen sein, indem man seine Ehefrau umbringt und sie irgendwie im Kamin verfeuert. Das wäre auch so eine Form von Dehumanisierung im Privaten. Man kann das auch auf die weltpolitische Bühne geben. Dann sind wir letzten Endes beim Bürgerkrieg und beim Krieg, nicht? Also kein ordentlicher Krieg ohne Dehumanisierung, ne? Wenn man nicht dehumanisieren kann, dann wird das mit dem Krieg nichts. Also das sind, glaube ich, ganz elementare Grundbedingungen.
Ja, ist ja auch das Problem, das wir aktuell haben, Dämonisierung. Ich muss jetzt eben einfach nur lachen, fangen wir klein an, so Frau im Kamin verfeuert. Nee, ich dachte eigentlich noch weiter an die Basis, so damit wir verstehen können, wo fängt das eigentlich an. Und ich habe es ja eben schon gesagt, ich habe deine Bücher gelesen, da fand ich so ganz nett das Beispiel, dass du gesagt hast, wer hat denn noch nicht gedacht oder gesagt, der scheiß Nachbar grillt gerade, möge ihn der Schlag treffen. Mhm. Und das fand ich ein ganz zauberhaftes Beispiel, weil das natürlich einfach dahingesagt ist. Aber am Anfang ist ja immer der Gedanke. So. Und da hast du noch ein paar andere Beispiele genannt für so die Kleinigkeiten, die wir tagtäglich vielleicht tun, die gar nicht mal so richtig gut sind.
Ja, also ich sag mal, es gibt verschiedene Facetten. Das eine ist, dass wir alle natürlich einen positiven Selbstwert haben wollen. Und dass eine der primitiveren Möglichkeiten ist, den eigenen Selbstwert zu stabilisieren, ist der, andere zu entwerten und sich über andere zu stellen und mit einer moralischen Hybris zu arbeiten. Also das ist, glaube ich, eine Facette des True Crime oder überhaupt auch der Krimi-Lust. Das eine ist natürlich das Gruseln, das ist sicherlich auch das Spiel mit der Imagination des potenziellen eigenen Versterbens, in welcher Weise, das können wir vielleicht gleich noch drauf kommen. Aber ich sag mal, eine ganz simple Form ist natürlich auch, gerade bei True Crime, sich über den anderen zu empören. Also wie kann denn der andere so sein? Wie kann man denn, weiß ich nicht, seine Kinder in Blumenkästen auf dem Balkon verbuddeln, wenn man sie umgebracht hat? Würde ich erstmal fragen, ja, wo würden Sie das denn machen, wenn Sie einen Balkon haben mit Blumenkästen, nicht? Also, meine, manchmal sind die Fragen ja auch ein bisschen simpel, ne? Ja. Also, die Kern, ich sag mal, in meinem Buch lege ich eigentlich was anderes da. In meinem Buch lege ich da, dass wir, wenn wir in diese Welt treten, wenn wir Leib annehmen und in diese Welt treten, entwickeln wir ein dualistisches Bewusstsein. Wir entwickeln das Bewusstsein, dass du eine andere Person bist als ich, dass wir trennen in Geschlechter, wir trennen in Ethnien, wir trennen in Glaubensüberzeugungen, wie auch immer. Wir entwickeln ein dualistisches Bewusstsein. Ich bin hier, du bist dort. Und an einem Tisch mit unterschiedlichen politischen Parteien können zwischen diesem Hier und Dort Dimensionen liegen. Mit diesem dualistischen Bewusstsein wirken wir in der Welt und wir bezeugen die Welt zugleich. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass der Preis, den wir dafür zahlen, ein gewisser Trennungsschmerz ist vom Ganzen und ein gewisser Trennungsschmerz von einer absolut bedingungslosen Liebe. Und wir kennen eigentlich, selbst wenn wir mega maximal geliebt werden, wir kennen eigentlich keine absolute unkonditionale Liebe. Sondern sie ist immer irgendwann irgendwie an eine Kondition gebunden. Und wir haben jetzt zwei Wege, mit diesem Schmerz umzugehen. Wir können uns bemühen, etwas mega maximal Gutes zu machen, etwas Prosoziales zu machen, etwas zu machen, wofür wir geliebt werden. Oder wir können den gleichen Trennungsschmerz haben und finden eine aggressive Strategie, um diesen Schmerz zu übertünchen. Und das heißt für mich, dass das sogenannte Böse, das Böse ist ja eine philosophische oder eine theologische Vokabel, das ist ja keine forensische Vokabel, das ist ja keine psychiatrische Vokabel, dass das sogenannte Böse eigentlich aus ein und demselben Stoff existiert. Aber wir finden aus diesem Stoff gewissermaßen verschiedene Modelle. Wir basteln verschiedene Kleider aus diesem Stoff. Das kann ein Kampfanzug sein, das kann ein Hochzeitskleid sein, das kann ein Taufkleid sein, das kann irgendwas sein. Also der Stoff, aus dem wir zum Destruktiven befähigt sind, ist eigentlich die Sehnsucht nach Liebe. Und wenn ich mit Straftätern spreche, ganz unterschiedlicher Couleur, ist das eigentlich der tiefste Kern, auf dem inner wieder alles zurückläuft. Auch wenn es den Leuten nicht bewusst ist, aber es ist eigentlich der absolut tiefste Kern, auf den alles zurückläuft.
Spannend übrigens, apropos Kleid, muss ich unbedingt darauf aufmerksam machen. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, Nachla trägt ein Shitstorm-Kleid, das für sie angefertigt wurde. Kann man dann so ein bisschen mitlesen. Und ich nutze die Gelegenheit mal, ich habe nämlich tatsächlich meine Lektüre vergessen, falls ich da gleich mal reinschlagen muss. Ich finde es phänomenal, so kann man nämlich auch mit Kritik umgehen, man macht ein Kleid draus. Ich liebe es, ich habe eben schon ein Foto davon gemacht. Weil du gerade das Thema Kleid ansprachst.
Genau, also ich habe die schönsten Kommentare, die mich persönlich erreicht haben, die habe ich einfach in eine Textcollage gepackt und man kann sich in einer Firma in Holland kann man einen selbstdesignten Stoff drucken lassen und dann habe ich also diesen Stoff drucken lassen mit den schönsten Passagen und bin dann zu einer Schneiderin gegangen und habe gesagt, ich hätte gerne einen Shitstorm Dress und da machen wir jetzt was draus und das ist der Shitstorm Dress geworden und der macht mir große Freude. Man kann ihn rückstandsfrei ausziehen. Und man kann auch mit den öffentlichen, nicht ganz so intelligenten Beschmähungen rumlaufen. Und das Lustige ist, in dem Zusammenhang noch, also Leute haben mich ja, das muss man ihnen schon lassen, Leute haben mich ja angeschrieben mit viel Hass und viel Werf, weil sie im Grunde ja gegen sexuelle Gewalt gegen Frauen sind. Das ist ja toll. Also die Leute wollten ja was ganz Moralisches. Die wollten sich aufregen über Männer, die Frauen vergewaltigen. Das finde ich ja super. Ne? Also das ist ja gut. Das Problem ist nur, dass die mir unterstellt haben, ich fände es gut, wobei man auch so denkt, so, sag mal Leute, was muss einfach rauchen, um sowas zu denken, weil ich bin ja als Sachverständige vor deutschen Gerichten tätig. Ne? Also wenn man so ganz kurz mal nachdenkt, kann das eigentlich nicht sein. Ne? Erster Plausibilitätscheck. Zweitens, gleichzeitig mit der gleichen Empörung hat man mir ja Vergewaltigungswünsche offenbart, bis hin zu Vergewaltigungsfantasien offenbart, wo ich so dachte so, ja, Baby, du hast gerade eine Vergewaltigungsfantasie. Das sind normalerweise die Leute, von denen ich mein, sozusagen, mit denen ich mein Geld verdiene. Also, ne, das ist so, ne, das ist so, also wenn man schon dumm ist, ne, muss man zumindest gucken, dass man möglichst große Wegstrecke zurücklegt, argumentativ, ne? Aber schon nach drei Schritten auf die Fresse zu fallen, das ist wirklich dumm, ne?
Also es ist erstaunlich. Wobei es ja in dem Fall gut ist. Ich weiß nicht, ich hoffe, du kriegst nicht so viel. Kriegst du da eher E-Mails oder sind es Kommentare
auf? Ja, es sind E-Mails. Also ich bin ja nicht auf Social Media. Ich lese das ja auch nicht.
Aber dann ist es ja eigentlich praktisch, weil dann können die ja, kann man denn als Inhaftierter dann auch dich empfehlen? Weil dann haben sie ja zumindest schon mal deine E-Mail-Adresse, wenn sie dann später.
Ja, als Inhaftierter kann man mich, also man kann mich als Inhaftierter empfehlen, weil ich ja durchaus Gutachten mache. Es gibt tatsächlich Leute, die wollen sich von mir begutachten lassen. Das ist tatsächlich so. Aber nein, also die Leute, die da sozusagen aus der Form gefallen sind, die haben sich im Wesentlichen halt auf Artikel bezogen und ja, werden sich auch weiter auf Artikel beziehen. Ja. Aber das ist ja, also mir ist es wichtig, in den öffentlichen Diskurs zur Differenzierung beizutragen. Ich finde, undifferenziert wird im öffentlichen Diskurs schon hinreichend viel geredet. Und ich werde nicht aufhören, das Sachliche vom Emotionalen zu trennen und darauf hinzuweisen. Ja.
Aber ich finde es schon spannend, dass du mit einem kurzen Statement im Artikel wirklich alle Gruppen gleich bedient hast. Also das muss man auch erstmal hinkriegen. Sehr, sehr respektabel.
Wenn, dann werde ich sicherlich von rechts außen und von links außen gleichermaßen angegriffen, dass ich bin für beide, aus guten Gründen für beide ein Hassobjekt und fühle mich in dieser Position zumindest sehr wohl. Also solange das von rechts und von links außen geschossen wird, weiß ich, dass ich, glaube ich, einigermaßen vernünftig positioniert.
Finde ich übrigens auch wahnsinnig spannend. Das nimmt einen sehr großen Part in diesem Buch ein. Und man sieht es auch diesem Buch wieder an. Ich habe sehr damit gearbeitet. Auch das keine Werbung selbst gekauft. Was ich wahnsinnig beeindruckend fand, ist die Art, wie du über das Böse berichtest. Und du hast eben schon gesagt, es gibt im Prinzip zwei Möglichkeiten mit diesem Trennungsschmerz. Du bezeichnest auch manchmal als abgespalten sein, als einer der Ursachen umgeht. Und hast so eine Art kleines Gedankenexperiment. Das ist ein bisschen zu lang, um das jetzt in Gänze, aber vielleicht können wir ja mal versuchen, so einen Ausschnitt davon. Ist es da hilfreich, dass man vielleicht noch die Augen zumacht, um sich es noch besser vorzustellen? Wer mag, macht das mal und hört mal zu und denkt mal mit.
Also ich habe zumindest, das muss ich sagen, ich habe selbst eine Entwicklung gemacht in der Frage, warum mache ich forensische Psychiatrie? Und das eine war ganz ursprünglich zu sagen, ich möchte mein psychiatrisches Wissen in einen gesellschaftlichen Kontext einbringen. Je länger ich das aber gemacht habe, habe ich irgendwann angefangen, darüber nachzudenken, das war so ungefähr vor 14 Jahren, darüber nachzudenken, was unterscheidet mich eigentlich von der Person, die mir gegenüber sitzt? Also ich begutachte mehrheitlich Männer, aber das finde ich gar nicht entscheidend, sondern was unterscheidet mich von diesem Menschen, der mir gegenüber sitzt? Warum sitzt der auf der anderen Seite des Tisches und warum sitze ich da, wo ich sitze? Und dann habe ich einfach mal das Gedankenexperiment gemacht, wer wäre ich denn, wenn nur ganz wenige Stellschrauben, die mit meiner Existenz verbunden sind, die ich nicht frei gewählt habe, sondern die mein Leben von vornherein mitbestimmt haben, wenn die andere gewesen wären? Also was wäre zum Beispiel, wenn ich als Junge auf die Welt gekommen wäre? Dann wäre ich sicherlich anders erzogen worden. Weil meine Mutter sicherlich einen anderen Erziehungsstil gehabt hätte mit einem Jungen. Was wäre gewesen, wenn meine Mutter in der Schwangerschaft schwerster Gewalt ausgesetzt gewesen wäre? Also mit einem hochgewalttätigen Lebensabschnittsgefährten, wie auch immer. Dann hätte ich ein genuin anderes Temperament gehabt, weil durch die Epigenetik wäre ich schon auf eine sehr feindselige Umwelt programmiert worden. Ich hätte wahrscheinlich nicht das Abitur gemacht, ich hätte wahrscheinlich nicht Medizin studiert, ich hätte folglich nicht forensische Psychiaterin werden können. Das heißt, welche kleinen Stellschrauben, die wir selber gar nicht wählen, bestimmen mit, wer wir nachher sind. Und das habe ich in einem Gedankenexperiment gemacht und gesagt, jetzt stellen Sie sich einfach mal vor, Sie sind, und das sind ja Rahmenbedingungen, wie ich sie gewissermaßen tagtäglich irgendwie auch höre, also für mich nichts Neues, das ist mein tägliches Brot. Jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie sind das Kind aus der Vergewaltigung eines Mädchens durch ihren eigenen Vater. Eine 15-Jährige wird durch ihren eigenen Vater vergewaltigt und Sie sind diese Schwangerschaft. Was hat das für Auswirkungen? Diese 15-Jährige wird sich nicht sonderlich über die Schwangerschaft freuen. Davon kann man ausgehen. Die wird 9 Monate mit Ihnen im Bauch irgendwie rumlaufen, wenn sie nicht vorher schon versucht, das Ganze mit Stricknadeln zu beenden, was dann aber nicht klappt, sonst ist unser Denkmodell zu Ende. Also 9 Monate. Dann wird die froh sein, wenn sie aus dem Bauch raus sind. Die wird nicht mit Ihnen gesprochen haben. Die wird Ihnen nicht Mozart vorgespielt haben. Die wird sich nicht gefreut haben. Die Mutter, die eigene Mutter, ist eifersüchtig auf die schwangere Tochter, weil die eigene Mutter gar nicht kapiert, dass die Tochter das Opfer eines Missbrauchs ist, eines Inzests ist, sondern die wird als sexuelle Konkurrentin zur Mutter wahrgenommen. Das heißt, wenn das Kind auf die Welt kommt, freut sich keiner über den Enkel. Der Vater vielleicht noch am ehesten, weil der zumindest biologisch irgendwie nah dran ist, aber man weiß es nicht. Dadurch, dass er seine eigene Tochter vergewaltigt, wird auch das ein ziemlich schwieriger Typ sein. Von daher, wir sagen, das ist schon eine schwierige Geburt. Dann wird jetzt diese junge Mutter, so führe ich das mal weiter aus, wegen der misslichen Umstände Alkohol trinken, Drogen nehmen. Das beeinflusst die Hirnreifung. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass wenn man geboren wird unter diesen Umständen, dass man später noch irgendwie Bundeskanzler wird, die ist gleich null. Da sind sie sozusagen noch keine 3 Sekunden auf der Welt, da kann man schon sagen, Bundeskanzler kann sie schon knicken. Das heißt, es gibt Stellschrauben, die beeinflussen wir überhaupt nicht im Leben. Da können wir gar nichts für. Und die sind schon so elementar in der Frage, welches Spektrum wir später an Entwicklungsmöglichkeiten haben. Und das führt mich zum Thema Demut. Und das führt mich dazu, dass ich ganz klar sagen kann, ich bin absolut nicht parteiisch. Aber ich bleibe bei meiner grundsätzlichen Sichtweise, einen Menschen zu betrachten. Einen Menschen als Menschen zu betrachten, als ein so gewordener zu betrachten. Am Ende des Gutachtens kann da auch was rauskommen, was ich fachwissenschaftlich begründe, was vielleicht für denjenigen nicht freudvoll ist. Und auch für die Anwälte vielleicht nicht. Das kann ich nicht ändern. Dann bin ich draußen. Das ist nicht mein Ding. Also ich tue meinen Job, aber ich tue ihn mit einer bestimmten Haltung. Und das miteinander zu verbinden, das finde ich ist, das macht das Ganze auch spannend. Das macht es auch reizvoll.
Also ich habe das Experiment ja schon gemacht. Ich kenne es ja schon. das hat gesessen. Ganz ehrlich. Und ich habe mich, sage ich ganz offen, da auch so ein bisschen ertappt gefühlt, weil ich nicht von mir sagen kann, ich hätte niemals gedacht, wie kann denn eine Frau ihr Neugeborenes schuldig im Sinne der Anklage. Gebe ich ganz offen zu. Nach diesem Gedankenexperiment hatte ich richtig so einen Aha-Effekt. Also ich meine, als Anwältin ist einem sowieso vieles klar. Unser gesamtes Strafrechtssystem baut ja auf dem Gedanken auf, dass ein Mensch immer Mensch ist, nur aufgrund unterschiedlichster Ursachen gescheitert ist. Ja. Auf seine ganz persönliche Art und Weise. Und trotzdem bin ich immer noch ein Mensch und habe manchmal diesen Impuls. So, das finde ich ganz spannend. Wobei wir ja auch dazu neigen, das Böse oder diesen Stempel Böse nur für bestimmte Straftaten recht freizügig zu vergeben. Das fällt, glaube ich, auch immer so auf, wenn man darüber diskutiert. Also Serienmord, ne? Gibt's ja lässt sich statistisch gar nicht so oft. Ja. Mord, also alles, was mit sehr viel Gewalt, sehr viel Brutalität, ganz, ganz wenige Menschen denken dabei zum Beispiel an üble Nachrede. Ist aber auch ziemlich böse und kann auch ein Leben zerstören. Ist nicht von mir, habe ich aus ihrem Buch. Aber hat mich völlig, völlig überzeugt. Worauf ich jetzt noch eingehen wollte, du hast dieses Gedankenexperiment, und davon sprichst du immer wieder, mit so einer schönen Metapher noch beschrieben. Du nennst es den Rucksack.
Mhm, genau.
Den jeder von uns mitkriegt und der unter Umständen vor der Geburt schon befüllt werden kann. Und im Laufe des Lebens kommt immer und immer wieder was dazu. Was sind denn so die wesentlichen Einflussfaktoren, die einen Rucksack, so einen blöden Rucksack machen, so einen scheiß Rucksack und nicht so einem guten Rucksack?
Naja, also zumindest will ich zunächst mal sagen, ich bin schon ein großer Freund der Selbstverantwortung. Wir kommen mit einem bestimmten Gepäck auf die Welt, aber was wir dann nachher noch so im Laufe des Lebens da reinpacken, da sind wir schon auch selber für verantwortlich, nicht? Also wir machen den Rucksack schon auch selber ständig auf und zu und tun da irgendwas rein. Und ich sag mal so, eine Schwangerschaft, also die Chinesen sind ja sehr schlau, dass sie nämlich das Lebensalter plus ein Jahr rechnen. Also die rechnen die intrauterine Zeit im Lebensalter dazu, was sehr klug ist. Und wenn man die ersten 9 Monate zumindest in einem Organismus verbringt, der nicht durch Alkohol und Drogen in irgendeiner Weise beeinträchtigt wird und der einen friedlichen Entwicklungsraum darstellt und sich die Mutter liebevoll, aktiv, bewusst auf dieses Kind ausrichtet, dann ist das sicherlich schon mal eine ganz gute Voraussetzung, um mit einer gewissen Temperamentsresilienz auf die Welt zu kommen. Natürlich haben wir auch alle unterschiedliche genetische Eigenschaften und Prädispositionen. Aber das ist sicherlich was ganz Entscheidendes. Also die Frage, die zunächst mal die sichere Bindungserfahrung, auch wenn das Kind auf der Welt ist, dass es erstmal in eine Umgebung kommt, die liebevoll sichernd ist. Denn wir sind ja absolute Nesthocker und wir sind ja nur wenige Stunden überlebensfähig, wenn wir nicht ständig bepampert und bepuschelt werden. Ja, also wir sind ja eigentlich, wir kommen auf die Welt und sind eigentlich gar nicht überlebensfähig gewissermaßen, wenn wir nicht diese sehr stabile Zuwendung, diesen sehr stabilen Schutz bekommen. Und das ist sicherlich was ganz, ganz, ganz Entscheidendes. Entwicklungspsychologen wissen sehr klar, dass die ersten 3 Jahre ganz besonders entscheidend sind für die Frage der sicheren Bindung. Und wenn jemand eine sichere Bindung hat, wird er auch mit anderen Problemen im Leben in der Tat, die später auf ihn zukommen, mit großer Wahrscheinlichkeit besser und resilienter umgehen, als wenn Menschen eine sehr frühe Störung haben. Und die meisten schweren Gewaltstraftäter, die ich sehe, haben eigentlich frühe Bindungsstörungen. Was nicht heißt, dass das nicht formal, oberflächlich auch in Anführungsstrichen geordnete Verhältnisse sein können. Aber es gibt ja auch Haushalte, da wird überhaupt nicht gesprochen. Alle leben nebeneinander her, sind vollkommen emotionskalt, nehmen auch nichts wahr. Aber der Vorgarten ist immer sehr gepflegt. Ne? Ich habe auch eine der ganz wenigen weiblichen Amok-Täterinnen in Deutschland begutachtet, allerdings im Rahmen eines Prognosegutachtens, also die war schon inhaftiert. Die hatte in ihrem jungen Mädchenzimmer unterm Bett ein komplettes Lager mit Kampfmitteln sozusagen. Ja, also sozusagen können wir mal die Bundeswehr vorbeischicken.
Aber wie die auch ausstaffiert in die Schuhe, wie die losgelassen, unfassbar.
Und die Eltern wussten nichts davon. Ja, wo man so denkt, so, na, da hat Mutti auch lange nicht mehr unterm Bett gesaugt. Nicht? Also, ja, da, ne, da kriegt man nichts mit. Ja, da bleibe ich, also da bin ich jetzt auch ein bisschen sexistisch, das gönne ich mir jetzt auch, ne? Also,
Lifehack für alle mit Kindern, ja, ab und zu mal unterm Bett. Ja,
also da entsteht so ein Wehrkampflager, so eine Wehrsportgruppe unter dem Bett, ja. Da guckt keiner hin, da merkt keiner was. Ne? Und nachher reiben sich alle die Augen. Da wurde einfach zu Hause nicht gesprochen. Oder ich habe in meinem Buch, das Jeder kann zum Mörder werden, einen Fallbericht von einer jungen Frau, die hat 3 verleugnete und verheimlichte Schwangerschaften gehabt. Die erste Schwangerschaft war so, dass sie das rechtzeitig noch dem Vater gesagt hat. Da saß der Vater vorm Fernseher. Da hat sie gesagt, du, ich muss was sagen, ich bin schwanger. Dann hat er gesagt, ach du Scheiße, wann ist es denn soweit? Und dann sagte sie, jetzt. So, wenige Stunden später war das Kind da. Und bei den anderen 2 Schwangerschaften hat sie das komplett verleugnet und hat diese Kinder halt erstickt und in ihrem Kinderzimmer, in ihrem Jungmädchenzimmer in den Schrank gestellt. Und die Mutter war Kinderkrankenschwester. Die hat nicht gemerkt, dass ihre Tochter 3-mal schwanger war, obwohl die ja im gleichen Haus gewohnt haben. Also formal geordnete Verhältnisse, überhaupt kein asoziales Milieu, aber die Leute haben es nicht gesehen. Ja, weil kann nicht sein, was nicht sein soll. Und so, das sind auch so Dinge. Also Kommunikationslosigkeit, den anderen nicht wahrnehmen und das andere, würde ich sagen, gerade in unserer Gesellschaft, das Zuschreiben von Identitäten. Das ist ein großes Thema. Das zieht sich auch durch die Migrationsdebatte, ne? Weil man kann sozusagen, wir generalisieren, gleichzeitig verändern wir und verengen wir die Diskurse für unbequeme Themen. Und das ist genau das, was hier auch vorhin ja schon sehr deutlich gesagt wurde. Wenn wir lernen, unbequeme Themen anzusprechen und sofort damit kommen zu sagen, dass man ein Vorurteil darüber stülpt, dann verlernen wir gesellschaftliche Problemlösungen. Dann gibt es andere Bewegungen, die sehr klare Problemlösungen haben, die aber möglicherweise dann zu ganz anderen Konsequenzen führen.
Letztlich sind das aber ja auch alles wieder Auswirkungen oder Ausprägungen des Abgespaltenseins von dem du immer sprichst. Das ist ja irgendwie das Thema, auf das man immer und immer wieder zurückkommt. Und du berichtest ja auch zu verschiedenen konkreten Diagnosen. Zum Beispiel dissoziale Persönlichkeit fand ich ganz, ganz interessant. Was kennzeichnet denn eine solche dissoziale Persönlichkeit, die ja auch im Wesentlichen aus dem Abgespaltensein resultieren kann?
Ja, also es gibt unterschiedliche, sagen wir mal, Nuancen der Dissozialität. Es gibt die dissoziale Persönlichkeit, die häufig eigentlich eine aggressiv abgewehrte Depressivität ist, muss man sagen. Also keine endogene Depression im klassischen psychiatrischen Sinne, sondern eigentlich eher ein Leiden an einer Strukturlosigkeit im Leben selbst. Mit einer aggressiv feindseligen Abwehr. Dann gibt es aber die profunde antisozialen Menschen, also die eine echte kriminelle Identitätsbildung haben. Ja? Die sagen irgendwie, ich mache hier groß in, weiß ich nicht, Prostitution und Drogenhandel und das ist sozusagen ja alles steueroptimiertes Einkommen, das wissen sie. Und das ist sozusagen eine echte kriminelle Identität. Die sagen, interessiert mich das Recht irgendeines anderen, was interessieren mich andere Interessen? Reicht, wenn ich meine Interessen habe. Und dann gibt's so die Soziopathen und dann gibt's nochmal die Psychopathen. Das ist eine kleine Untergruppe. Die Psychopathen, die hochgradig manipulativ sind, pathologische Lügner sind, hochgradig empathielos, eine polytrope Kriminalität zeigen, auch nicht belehrbar sind in irgendeiner Weise durch Strafe, durch Sanktionen, sondern die man nur erreichen kann, indem man strikt egozentrisch guckt, was sind denn ihre eigenen primären Ziele und wie können sie diese Ziele auf legalkonforme Art und Weise verfolgen. Ansonsten muss man mit denen therapeutisch nichts machen, das bringt nichts. Also Dissozialität hat viele Facetten, aber ich würde sagen, der kleinste gemeinsame Nenner ist, dass dissoziale Menschen eine niedrige Schwelle für Aggressivität haben, eine hohe Impulsivität, wenig erreichbar sind durch Strafe, strikt egozentrisch handeln, eine niedrige Schwelle haben für Kriminalität, also einfach sehr kriminalitätsbereit sind und bereit sind, ihre eigenen kurzfristigen Interessen auf illegale Art und Weise durchzusetzen.
Ich habe vorhin gesagt, ich hätte die Episode wahrscheinlich so genannt, Psychopathen erkennst du nicht. Und das beschreibst du ja auch sehr deutlich. Es ist wahnsinnig schwer zu erkennen, dass jemand ein Psychopath ist. Und da gibt es ja auch ein ganz prominentes Beispiel, ich glaube, es war aus Österreich, ne? Ja. Was war das, Gefängnispoet?
Genau, Jack Unterweger, genau, also einer der ganz raren Exemplare von echten Frauen-Serienmördern. Und Jack Unterweger hat ja mehrere Serien hingelegt, zahlreiche Prostituiertenmorde begangen. Und es gab durchaus sehr intellektuelle Kreise in Österreich, darunter auch eine Nobelpreisträgerin, die hier nicht namentlich genannt wird, die sich für die Resozialisierung von Herrn Unterweger eingesetzt hat. Man fand das damals relativ schick, den sogenannten Häfenpoeten, also den Knastpoeten Herrn Unterweger, auch auf Cocktailpartys einzuladen, wo er dann so als Psychopath mit weißem Dinnerjackett so eine ganz freundliche Figur machte und natürlich dann sofort wieder anfing, das zu tun, was er nicht lassen wollte, nämlich Frauen umzubringen. Und irgendwann war das Spiel dann vorbei, dann hat er sich, ich glaube, er erhängt in der Haft, als dann klar war, dass jetzt Matthäus am letzten ist. Aber weil Psychopathen so sehr manipulativ sind und einen so oberflächlichen Charme haben, also wenn man es nicht gelernt hat, sie zu sehen, können sie oberflächlich sehr charmant wirken, gehen andere Leute, insbesondere Laien, ihnen tatsächlich auf den Leim und man muss es wirklich schulen. Also auch forensische Psychiater, die lange im Dienst sind, wenn die zum ersten Mal so eine Schulung machen, hat man total heterogene Beurteilungen, weil es wirklich einen bestimmten Blick erfordert, um zu erkennen, dass jemand ein Psychopath ist. Wenn man es aber dann mal einmal geblickt hat, dann ist es auch sehr deutlich.
Ich habe euch gesagt, das wird mega, ne? Ich finde es super spannend. Ich verschlinge das ja. Was ich interessant finde, ist, dass entweder im Kapitel Psychopathen oder im Anschluss an die Psychopathen auch über Trump gesprochen wird. Und den finde ich ja jetzt nicht so wahnsinnig charismatisch. Aber manipulativ ist er ja trotzdem. Braucht er eine Sonderkategorie?
Nein, braucht er nicht. Also das ist ja auch schon der, das ist ja schon einer der Fehler. Mit dem Charmanten, zum Beispiel mit dem Superficial Charm, geht es nicht darum zu sagen, finde ich den persönlich charmant oder nicht. Darum geht's nicht. Sondern es geht um eine bestimmte Verhaltenskategorie, der Art der Interaktion. Und da ist er das sicherlich schon in einer gewissen Weise. Und bei Trump ist es, glaube ich, auch noch ein bisschen komplizierter, weil was den Mann auszeichnet, ist, dass er langfristig gar keine Loyalitäten kennt. Das heißt, er hat eine Strategie. Und wenn diese Strategie nicht funktioniert in seinem Sinne, dann sattelt er sofort auf ein anderes Pferd. Das heißt, den bindet nichts. Und das muss man begreifen. Also ich halte ihn gar nicht für so dumm, sondern ich glaube, der wirkt, also dass der so dumm wirkt, das ist ja auch seine Masche. Sondern das, was speziell an dem ist, dass der gar keine inneren Bindungen hat, sondern dass der sofort Strategien wechselt und deswegen ist der nicht berechenbar.
Und deswegen gefährlich.
Das ist eine große Herausforderung, ja, genau. Das ist eine große Herausforderung. Und deswegen haben ihn ja auch Leute gewählt, ja. Also einerseits, weil er Massen dadurch begeistert, dass er ein Gegenmodell von normativer Moralität darstellt. Was aber auch nur ein Trick ist, nicht? Also zum Beispiel, überlässt ja die Moraldiskussion jetzt den Evangelikalen in den USA. Der hat ja mit Evangelikalen so viel zu tun wie die Kuh am Sonntag mit dem Hochamt, nämlich gar nichts. Ist dem ja völlig wurscht. Sondern der sagt, mit Moral, Leute, interessiert mich überhaupt nicht. Moral macht ihr mal. So. Ja, und dann sagen die Evangelikalen, oh, geile Sache. Moral können wir jetzt machen. So. Das ist dem völlig wurscht. Das interessiert ihn gar nicht. Da hält er sich gar nicht mit auf. Sondern er hat ganz andere Interessen. Und da versucht er das, glaube ich, ziemlich zielstrebig durchzusetzen, sicherlich auch ein Stück weit mit einer gewissen Selbstüberschätzung. Aber wenn der merkt, dass das nicht geht, wird er andere Strategien wählen und der kennt keine strukturierten Bindungen. Wir sind ja an bestimmte Konzepte gebunden. Das hat man auch bei der letzten Diskussion hier gesehen, ne? Dass man sagt, irgendwie das Bundesverfassungsgericht und so. Ne? Also es gibt so Strukturen, die sind so heilige Kühe im Denken. Der hat gar keine heilige Kuh im Denken. Und das muss man, glaube ich, einmal verstehen bei ihm.
Ich finde das unglaublich spannend. Das Publikum offensichtlich auch, denn ich habe eine ganze Menge Fragen für dich bekommen, Nachla. Deswegen pausiere ich jetzt mit meinen Fragen. Ich habe einen kurzen Draht. Ich kann jede Frage zu jeder Zeit stellen. Ich schreibe dir einfach eine WhatsApp. So, folgende Fragen sind für dich eingetrudelt. Welche Rolle spielt ein geringer Selbstwert beim Täter, beziehungsweise inwieweit versucht er durch seine Tat diesen zu verändern? Versucht er vielleicht auch den Wert des Opfers durch die Erniedrigung innerhalb der Tat zu reduzieren, um sich selbstwertiger zu fühlen?
Ja, genau. Also kann man mal ganz vielen Sexualstraftäten sagen. Ja.
Das ist prima.
Und häusliche Gewalt so, ja, also Beziehungsgewalt so. Ja, passt schon.
Das finde ich sehr gut. Dann kommen wir mit einigen Fragen noch durch. Nachla, wenn ein Mörder im früheren Leben, zum Beispiel Lehrerin in der Grundschule, eine Bezugsperson findet, im frühen Leben eine Bezugsperson in der Schule findet, zum Beispiel Lehrerin, ist eine spätere Straftat dann aufhaltbar? Also wenn jemand in der Familie aufwächst, in der es keine Kommunikation gibt, so verstehe ich das jetzt, man dort auf sich allein gestellt, und wenn aber dann sehr früh, zum Beispiel in der Schule, noch eine Bezugsperson gefunden wird, ist dann diese Entwicklung vielleicht noch aufhaltbar, oder ist es so, dass man zwangsläufig in alte Muster, die man in der vielleicht unkommunikativen, gewaltbereiten Familie zurückfällt? Ich habe das jetzt mal von wem auch immer ein bisschen ausgeführt.
Kann man ganz klar sagen. Also Straftaten zu begehen ist kein Naturgesetz. Nicht? Wir sind alle hochkomplexe Wesen. Es gibt keine Wenn-Dann-Kausalität. Das heißt, auch mit einem schwierigen Elternhaus ist es in der Regel der Normalfall, dass man keine Straftaten begeht und dass man auch nicht jemanden umbringt. Wir haben ja weltweit eine der niedrigsten Tötungsraten. Also auf 100.000 Einwohner, ich habe die Zahl gestern noch genannt, ist die Quote für Mord auf 100.000 Einwohner 0,87. In El Salvador, der Staat mit der höchsten Mordquote, liegt da, glaube ich, bei 49. Also ne, kann man so ungefähr sehen, ja. Die haben wahrscheinlich auch nicht so viel Interesse an True Crime, weil da geht man morgens auf den Markt Brötchen holen, da ist schon wieder einer erschossen worden. Ne? Also vielleicht einer, wenn es ein guter Tag ist, ne? Sonst normalerweise mehr. Und insofern, das ist nicht zwangsläufig notwendig. Aber in der Frage steckt was Wichtiges drin. Es müssen nicht die biologischen oder unmittelbaren sozialen Eltern sein, sondern es kann eine andere wichtige Bezugsperson sein. Das ist schon so. Aber man kann nicht sagen, dass ungünstige Verhältnisse per se dazu führen, dass jemand Straftaten begeht. Denn auch die Intelligenz und die Frage der eigenen Sensibilität spielt eine Rolle, und auch die Frage der sozialen Begegnung mit Menschen, die Potenzial in einem erkennen, ja, und die jemanden ermutigen und dadurch sozusagen auch Selbstwert spiegeln können.
Sehr spannend. Und ich habe noch eine spannende Frage. Wie alt war der jüngste Psychopath, den du begutachtet hast oder kennengelernt hast?
Also ich rede ja nur mit Menschen ab 18. Mit anderen Menschen rede ich gar nicht, weil ich keine Kinder- und Jugendpsychiaterin bin und damit natürlich keine minderjährigen Straftäter begutachte. Das ist nicht meine Profession. Und derjenige war tatsächlich 18 und hat im Alter von 14 Jahren einen Sexualmord begangen.
So, und es kommt, was kommen muss. Eigentlich habe ich mich ein bisschen geweigert. Ich wollte den Cliffhanger wirklich gern so lassen, aber die Fragen kommen. Der Kannibale, dieser Vortrag, der mich so begeistert hat, mit dem ich so auf dich aufmerksam wurde. Magst du das erzählen? Ich weiß, es kam auf jeden Fall Fett und Pfanne vor.
Ja, das war lustig. Also es gibt ja nicht so viele Kannibalen. Also man muss natürlich sagen, auch in Deutschland ist die Zahl der Kriminalfälle mit diesem Thema begrenzt. Und es gibt einen Fall, der ja weltweit in der Tat berichtet worden ist, der auch schon lange zurückliegt, der hier in Berlin begutachtet worden ist, also zur Schuldfähigkeit begutachtet worden ist von Professor Bayer. Das war der Schuldfähigkeitsgutachter. Und der Mann ist ja wegen Mordes dann auch zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Und ich habe vor ein paar Jahren eines der Prognosegutachten gemacht, weil Menschen ja in lebenslanger Haft auch dann durchaus regelmäßig zur Prognose, Legalprognose begutachtet werden. Und so bin ich an diesen Fall gekommen. Und das ist, wie gesagt, einer der bekannteren Fälle. Und dann, das war ein sehr, sehr freundliches Gespräch, oder es waren mehrere Gespräche, die aber jetzt für mich keine bahnbrechende Änderung gebracht haben. Und dann hatte mir der Herr irgendwas erzählt, ich weiß gar nicht was, aber es war irgendwas Unplausibles. Also er wollte mir irgendwas weismachen, wo ich so dachte, na, wo steht der Bus mit den Leuten, die das jetzt hören oder glauben wollen. Und dann habe ich aber gedacht, um mal so ein bisschen so im Setting zu bleiben und ich auch so ein Signal setzen wollte, dass ich so mit dem und seinem Thema schon auch mitgehe, ne? Also dass ich schon auch so in diesem Bedürfniskontext, dass er diese Tat auch zeigt hat, dass ich da schon so gedanklich auch so mich so eingroove, ja. habe ich dann gesagt, naja, aber wenn ich das Argument jetzt von Ihnen so höre, da schmilzt doch wie das Fett von Herrn so und so in der Pfanne. Ich fand das lustig. Er hat ein bisschen komisch geguckt. Und das Gespräch ist aber ordentlich weitergelaufen, ja.
Das ist mir so im Ohr geblieben, weil ich saß im Publikum und ich hatte tatsächlich ein eigenes Notizbuch dabei. Ich liebe Notizbücher, ich bin Notizbuchopfer. Und habe da auch ganz fleißig mitgepinnt und hatte noch irgendwas sehr, sehr Kluges, was du vorher gesagt hast, mir noch notiert. Und dann dachte ich kurz, ich habe nicht richtig gehört. Und habe ich mal nachgedacht, doch, ich habe richtig gehört. Und dann dachte ich, die muss ich nachher unbedingt gleich ansprechen. Habe ich dann auch gemacht und das war ein fantastischer Vortrag. Es war auch heute fantastisch, was du uns erzählt hast. Leider ist da schon wieder alles rot. Wir haben aber einige Zuschauerfragen noch untergebracht. Nachla, ich danke dir. Ich fand es wieder spektakulär. Es ist aber nicht genug. Und wenn ich darf, würde ich dich gern jetzt schon hier vor Zeugen verhaften. Wir müssen unbedingt nächstes Jahr ein Follow-up. Hervorragend, weil es gibt noch so viel mehr, das ich mit dir besprechen möchte. Ihr habt es alle gehört und das ist auf YouTube zu sehen. Im nächsten Jahr dann ein Follow-up. Noch ein kurzer Hinweis an unsere Lauscher da draußen. Ich mache es heute wie bei allen anderen Live-Episoden kurz. Werft unbedingt einen Blick in die Shownotes. Abonniert diesen Kanal. Nachla, ich danke dir. Es war mir ein Fest.
Dankeschön. Tschüssi.
Das war das recht interessante Live-Salongespräch mit Dr. Nachla Saimeh, aufgezeichnet in Berlin vor Publikum. In Kürze erscheint auch das Video zu diesem Gespräch. Abonniert am besten jetzt schon den YouTube-Kanal, dann verpasst ihr nichts. Hören und sehen uns. Eure Steffi.